En Cox estamos un paso adelante, como el muchacho que ya sabe la orden de tu cafecito incluso antes de pedirlo.
Hey, José, café con leche sin lactosa, un toque de vainilla templadito sin azúcar.
En Cox también nos adelantamos a lo que necesitas. Por eso el precio de tu plan no subirá por 3 años. Y nuestra seguridad avanzada protegerá tu red de amenazas antes de que pasen. Cox, un paso adelante. José, llamada de tu jefe en 3, 2, 1. Al menos 500 megabits por segundo de velocidad y Cox Unlimited Mobile. Impuestos y cargos no incluidos en garantía de precio. Velocidad de datos móviles reducida tras usar 20 gigas al mes.
Der Pass ist nichts. Die neuesten Entwicklungen und die absurdesten Vorgänge im modernen Fußball.
Herzlich willkommen zu unserer 31. Ausgabe. Das ist der Podcast «Pass ist nichts». Wir berichten über die Fußballwelt bzw. die Welt vom Fußball. Wir berichten über Absurdes und Unmögliches und Krasses und auch Schönes und Tugendhaftes. Mal schauen, was wir gefunden haben die letzte Woche. Nicola, ich möchte dich herzlich begrüßen. Was ist mit dir eigentlich? Hast du eine gute Zeit gehabt?
Ja, guten Abend, gut? Linus. Guten Abend unseren Zuhörer. Ich habe eine gute Zeit gehabt, kann man so sagen. Die Sonne scheint ja im Dezember, also wir haben herrliche Dezembertage da im Süden vom Zürichsee. Ich weiß nicht, wie es im Norden ist, aber da
ähnlich,
ist im Moment...
Ähnlich. Ein bisschen mehr Nebel vielleicht.
Okay, nein, also da ist heute ganz ein herrlicher Dezembertag und von dem her macht das gute Laune und macht auch gute Laune auf guten Fußball.
Das ist doch immer gut, hören wir gerne.
Wie sieht es aus mit der Musik?
Du wolltest jetzt das, du bist jetzt aber schnell dran. Ich kann nicht noch
ein bisschen über Fußball. Oder möchtest du meine Überraschungsfrage schon mal hören?
Nein, ich glaube, wir hören die Musik mal wirklich ganz schnell an. Das wird eine ganz kurze Folge. So wie es aussieht. Also, Musik ab. Nicola.
Ja, Linus, du hast gerade noch etwas sagen vor der Musik.
Nein, nicht. Ich habe gedacht, dass du ein bisschen gesprächiger bist. Das ist das erste Mal seit langem, dass wir einen kurzen Einstieg haben, aber das ist ja nicht verkehrt. Kann man ja so machen.
Und das ich will ich so brennen für meine Überraschungsfrage.
Echt, kannst du es nicht erwarten, oder wie?
Ja, ich bin so gespannt, was du da dazu sagst.
Ja, da bin ich jetzt gespannt. Das letzte Mal, meine Frage ist ja auch etwas zu sein, wo dich, glaube ich, sehr erstaunt hat, oder, das Thema. Jetzt bin ich gespannt, ob du mich kannst überraschen.
Okay. Meine Frage ist, es geht um Sportgericht im Fußball.
Ui, mein Gott, jetzt wird es langsam kriminell. He?
Ist das Gesetz für alle gleich? Oder anders gefragt, wie kann das sein, dass der Ronaldo für eine Tätlichkeit, also einen Ellbogenschlag, ins Gesicht von einem Gegenspieler, der vom VAR sogar noch auf Video festgehalten ist, nur eine Spielsperre bekommt für die WM? Und hat das einen Zusammenhang mit seinem Besuch im Weißen Haus?
Das klingt ja fast wie Investigativjournalismus. Ist aber, glaube ich, einfach eine Gefälligkeit, die ihm erwiesen wird, weil er so ein alter Sack mittlerweile ist. Und er ja kein Wiederholungstäter ist, so wie ich das kann beurteilen. Das heisst, da hat man ihm, glaube ich, einfach ein. Es ist ja möglich gemäß Regelwerk übrigens, gell? Sie haben ja extra darüber geredet, in diversen Medien. Ist dann FIFA überhaupt berechtigt, das zu machen? Und sie ist berechtigt.
Und zwar, weil sie das im Regelwerk drin haben?
Ja, richtig.
Und was steht genau in dem Regelwerk?
Dass bei so etwas quasi wie die, dass jemand bestraft werden muss, aber dass quasi die Höhe von der Strafe kann abgesetzt werden. Und zwar in Anbetracht der Umstände.
Und die Umstände wären ja, dass der Ronaldo an der WM die ersten drei Spiele würde verpassen, weil eigentlich kommst du ja drei Spielsperren über für so etwas.
Ja, aber das ist ja wie überall in der Rechtsprechung, oder? Ich meine, man kann auch eine tiefere Strafe kann man quasi ansetzen, das ist durchaus möglich. Also das ist auch im sonstigen Rechtssystem so, dass es ja bedingte Strafen gibt und es gibt unbedingte Strafen, oder? Und jetzt, wenn das natürlich ein brutales Foul ist, dann geht man eher auf den höheren Wert, oder? Das sieht man ja. Ich wundere mich amigs bei der Schweizer Super League, wie hoch die Spielstrafen angesetzt werden. Also wenn einer jemand mit der Sohle aufs Skibein drauf geht, dann kommt ja gerade drei Spielsperren über.
Genau.
Das erstaunt mich. Das erstaunt mich amigs, aber das korrespondiert halt mit ihrem Strafenkatalog, wo sagt, das ist ein ganz übles Foul, oder? Oh ja, was soll ich dazu sagen?
Ja, aber Tätigkeit aber ist doch höher zu bestrafen als ein Foul. Tätigkeit ist schon immer mit drei.
Ja, klar. Aber ist schon klar. Moment mal. Also dann habe ich gesehen, ich habe andere Rotsperren und die sind weniger, oder? Dann frage ich mich auch, wieso hat jetzt der noch zwei Spielsperren bekommen, oder? Und Gelrot ist, glaube ich, eine Spielsperre, wenn es mir richtig ist. Ist das
ja,
so?
Meine schon. Ist so, ja.
Genau. Und dann frage ich mich, warum kommt der eine 2 und der andere 4 rüber? Also das erschließt sich mir manchmal auch nicht ganz.
Ja, schon. Über das kann man streiten, aber nie kommt eine Spielsperre über für einen Ellbogenschlag ins Gesicht, den er extra gemacht hat. Plus noch dann, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, höhnisch, der Schiedsrichter noch applaudiert.
Ja gut, das ist dann Geschmackssache, oder? Ob das auch noch in Bestrafung rein tust.
Ja,
wir wissen ja nicht, was er gesagt hat. Ich weiß ja nicht, was er ihm gesagt hat. Ob er einfach nur geklatscht hat, höhnisch oder so, was er ihm gesagt hat.
Also es lange ja schon höhnisch zu klatschen, lange ja schon für eine rote Karte.
Ja, unter gewissen Umständen, ja.
Und wenn er das nach der roten Karte macht, dann ist das ja sicher, also eben, eigentlich hätte er 4 überkommen müssen. 3 für den Ellbogenschlag und einen noch fürs Klatschen, wären 4 Spielsperren. Und also ich habe dann schon ein schweres Gefühl, man hat für den Ronaldo eine extra Wurst gebrötelt. Sage ich jetzt extra mal. Und man hat clevererweise, dass ich in dem Fall schon vorbereitet habe, irgendwie die Gesetzgebung oder die richtigen Paragraphen gefunden. Also ich bin da überhaupt nicht einverstanden mit der, wie man das gehandhabt hat. Also man hat schon ein schweres Gefühl, der Ronaldo wird da ein bisschen wie ein König behandelt.
Wie ein kleiner Prinz oder
wie ein kleiner Prinz, wo vom grossen Präsidenten auch noch empfangen wird. Ich meine, das ist ja auch noch zufälligerweise gerade in der gleichen Zeit gewesen.
Ja, das ist wirklich zufällig. Also es gibt gewisse Bilder, wo es dann geht, dann zufälligerweise auch noch so ein Termin da sehr öffentlichkeitswirksam in der ganzen Welt dann verbreitet wird. Das eine hat auch mit dem anderen ja nichts zu tun. Oder? Also,
ja, das würde ich jetzt nicht ausschliessen. Das würde ich jetzt nicht ausschliessen, dass der Trump am Gianni noch angerufen hat wegen dem.
Glaube ich nicht.
Ja, kann ich auch nicht beweisen, aber ich sage nur, ich würde es nicht ausschliessen.
Ich würde eher sagen, der Gianni hat oder die entsprechende Kamera, die das entscheidet bei der FIFA, hat das quasi selber entschieden. Und zwar in vorauseilendem Gehorsam wahrscheinlich. Weil eigentlich kann weder der Gianni noch der Trump keinen Einfluss darauf haben, weil sie entscheiden das ja. Aber es gibt theoretisch auch Gewaltenteilung, oder? Also auch bei Sportgericht oder bei entsprechenden Disziplinarkommissionen, oder? Das heisst, selbst der reichste Mann kann da keinen Einfluss drauf nehmen, theoretisch, oder?
Ja, hast du schön gesagt, theoretisch.
Und in England ist das ja auch mal eine Diskussion gewesen, dort sind sie knallhart, oder? Also da in der Premier League oder mit den Strafen. Das ist natürlich die entsprechende Disziplinarkommission, die lässt sich null beeinflussen, oder? Egal welcher Kapitalist kommt und wie viel Kohle bietet. Und,
ja, so sollte es ja auch sein, eigentlich.
Und da hält sich dann jeder dran und kann. Doch, sie motzen schon, aber dann ist es vorbei, oder? Einmal motzen und dann ist es gut, oder?
Aber Linus, du würdest abschließend auch sagen, dann können wir das Thema auch verlassen, ein gewisses Geschmäckchen bleibt übrig?
Es kommt einfach sehr komisch rüber. Also es ist so, wieso sollen wir einem sehr guten oder Weltfußballer so eine Ehre zuteil werden lassen, dass er in seiner letzten WM wahrscheinlich potenziell, dass er jetzt ein Spiel darf spielen und vorher einfach etwas gemacht hat, wo Spielsperren nach sich ziehen müssten. Und er hat jetzt, glaube ich, eine Spielsperre hat er kassiert, oder?
Jetzt ja, eine. Ich glaube, zwei auf
eben, der genau. Okay. Eben, das ist wo drin steht im Reglement, drin, oder? Dass das können machen, oder? Genau. Und da haben sie es voll ausgereizt. Maximalst ausgereizt. Und keiner versteht es, oder wie?
Ja, wir sind uns in dem Fall doch einig. Am Anfang bist du mir fast ein bisschen lieb gewesen, aber nein. Also schlussendlich,
ich hasse Cristiano Ronaldo, aber irgendwo durch kann ich es nachvollziehen, dass der Logik folgt, die man ja schon länger beobachtet, oder?
Ja, dass die dann natürlich dabei haben, ist ja logisch. Aus verschiedensten Gründen. Ja gut, Linus, dann würde ich sagen, ich bin parat für unsere Ligatour.
Ligatour, erste Liga.
Ja, das klingt gut. Machen wir Ligatour. Wo fangen wir heute an?
Gehen wir doch in die Bundesliga.
Wow. Spannend.
Ja, wieso? Was ist spannend?
Und was ist denn da? Pauli gewonnen hat. Ja, gut, das ist das. Wolltest du es gerade am Anfang bringen? Ja, gern.
Ja, wir St. Pauli gehen. St. Pauli hat sich total gut geschlagen, obwohl sie von 8 Niederlagen gekommen sind und jetzt die 9. haben. Mhm. Aber in der, glaube ich, 88. Minute war noch 1-1 gewesen.
Also, sie haben eine Bombenleistung in München abgeliefert, ja.
Sind sogar 1-0 in Führung gegangen, relativ früh sogar.
Genau, und haben eigentlich alles irgendwie, alle Räume haben sie zugelaufen, oder?
Also, haben es besser gemacht als Freiburg eine Woche vorher und haben auch viel länger standgehalten. Mhm. Am Schluss halt.
Eigentlich hätte es mindestens unentschieden müssen spielen, ja.
Ja.
Das ist ein bisschen schade gewesen, oder? Das ist ein bisschen der Punkt, wo schade, wirklich extrem schade ist, dass es nicht geklappt hat. Wenigstens ein Punkt aus München entführen. Genau.
Genau, aber auch dort, der Blessin bleibt noch sattelfest im Amt und St. Pauli hält da ihm fest und zieht mit ihm noch weiter durch.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers and free weights. Our equipment is best in class and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Und das finde ich eigentlich auch gut so, weil er ist wirklich ein guter Trainer, obwohl er jetzt 9-mal verloren hat. Und mittlerweile auch St. Pauli, glaube ich, auf dem zweitletzten Platz zu finden ist.
Ja, das ist ultra schade, ja. Aber wir haben ja, ich habe das nicht abgesehen. Ich habe gesagt, die sind stabil eigentlich von innen raus. Die dürfen eigentlich nicht so abrutschen. Da, und es ist doch passiert. Genau. Aber viel, viel tragischer ist der FSV Mainz 05. Der ist viel, viel tragischer, finde ich. Also, das ist schon unglaublich.
Also wenn muss ein Bombenspiel gewesen, das Sonntagsspiel Freiburg gegen Mainz.
Das ist absolut eins von der, also wenn man die Perspektive der Freiburger einnimmt, dann ist das eins von der geilsten Spiele, die sie diese Saison gespielt haben. Und zwar, die haben das einfach im Griff gehabt, das Passspiel und auch verlangsamen, beschleunigen und dann in die Räume spielen, Doppelpass, Tiefenläufe. Also die haben das so genial gemacht. Und Mainz hat eigentlich dagegen gekippt, oder? Es ist ja nicht einmal so gewesen, dass Mainz sich hat abschlachten lassen. Sie sind einfach wacher, präsenter gewesen, haben das irgendwie dominiert, ja. Und ich habe es ja gesehen, ich habe das also gesehen, am Fernsehen gesehen und es hat zwei Spieler gehabt, die ein Spiel gemacht haben. Der eine, die fängt mit G und der andere mit M an und dann könnte man vielleicht noch den mit G hinten erwähnen, der Ginter. Also der Ginter, der Grifo und der Mansambi haben das gerockt. Unglaublich, das ist der Hammer gewesen. Also ich habe selten so etwas gesehen in den letzten Wochen.
Also was haben
also
die
rein
gemacht? Haben
die Zusammenspiel? Die Aufteilung, auf Flügel. Die haben wie eine Handballmannschaft gespielt. Mainz einfach nie an den scheiß Ball angekommen.
Und was mir noch aufgefallen ist, ist die Torfolge von Freiburg ist auf eine Art auch brutal. Wenn du dir das vorstellst, ist ja fast schon ideal. ich sage mal, in der 12. das 1-0, dann in der 26. bevor das Mainz irgendwie zurückschloss, 2-0, dann kurz nach der Pause in der 50. das 3-0 und in der 90. dann das 4-0. Also irgendwie, wenn du nur schon das ein bisschen anschaust, hat eigentlich Mainz wirklich nie so, man könnte das Gefühl bekommen, vielleicht kannst du das bestätigen, der Hauch von einer Chance gehabt. Oder die Spiele, die man muss ja, aber,
also, ich sage mal, am Mainz hat am Anfang die ersten 20 Minuten, 25 Minuten sind es eigentlich dran gewesen. Das heißt, Mainz weiß auch, wie man den Ball, wenn man ihn quasi wiedergewinnt oder eben durchs Pressing bekommt, die wissen ganz genau, wo ihre Spieler stehen. Aber die Freiburger sind halt wirklich, haben sie abgelaufen. Also weißt du, es ist so, ich kann es nicht beschreiben, die sind einfach parat gewesen. Also parat zum Gewinnen, ich kann es nicht anders nennen. Also es sind nicht so extrem überlegen gewesen, aber sie sind einfach auf den Punkt, sind sie parat gewesen.
Und vor allem total effizient, oder? Ich meine, die sind auch vom Europacup Dunstig gekommen und haben also eben souveräns 4-0. Dann schlussendlich wirklich rausgespielt.
Also sie haben sogar 6 Goal geschossen, das haben nur 4 gezählt.
Ja, wie es halt heutzutage so ist, genau. Ja. Und kannst du noch sonst noch etwas sagen zu der Leistung von Mansambi, wo ja scheinbar einen Sahnetag par excellence gehabt hat? Was hat denn er so gemacht?
Ja, also der Mansambi, der hat Zehner gespielt, aber ein Zehner, der mal an der linken also links außen oder an der Linie gewartet hat, dann ist er in die Mitte gelaufen, Doppelpass, und er hat, ich weiß nicht, wie viele Schüsse abgegeben oder andere lanciert. Der hat einfach genau das Timing immer gehabt, gewusst, was machen. Also er hat mich wirklich, jetzt tönt das jetzt hure blöd, er hat mich ein bisschen an den Pelé erinnert.
Also nicht wegen dem Fußball. Kannst du am Sonntag das Gefühl gehabt, von deinen Nachrichten, die du mir geschickt hast, dass du ja den Mansambi schon fast für den Ballon d'Or noch, jetzt schon nominieren?
Nein, das nicht, weil natürlich, wie soll ich sagen?
Nicht mit dem Pelé ist auch nicht so schlecht.
Nein, aber magst du dich erinnern, kennst du die Bilder noch von der WM 58 und WM 70? Also der Pelé hat irgendwelche Bälle bekommen, irgendwie 20, 30 Meter vor dem Goal, nimmt sie irgendwie mit der Brust ab, nimmt sie ab, macht Doppelpass und geht noch aufs Goal. Also,
Ja,
das Feeling einfach, weißt du, so, okay,
jetzt kommen wir sag mal, mit einer gewissen Leichtigkeit. Hast du das
ja, gemeint? Es ist unglaublich. Ja, richtig. Und das hat er ja auch schon der Schweizer Nationalmannschaft gezeigt. Also, bei der USA-Tournee da, was sie gemacht haben, im Juni oder Juli haben sie ja da die 4 Länderspiele gemacht, da in der USA. Und ja. Dort hat er mit einer Leichtigkeit hat er ja irgendwie ein Goal gemacht in diesen Freundschaftsspielen. Das war der Hammer gewesen, oder?
Okay, also der Mansambi, den haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert jetzt. Eben, es könnte sogar sein, dass man den Freiburg schon im Januar möchte wegschnappen, weil er doch eben so auffällig gut spielt.
Ja, und erstaunend in der Zeitung. Also er sagt, seit Anfang Oktober wird schwärmen Journalisten von ihm. Ich habe extra mal zurückblättert und so. Also immer super Top-Noten, gell? Also irgendwie Team der Runde, keine Ahnung, überall in der Woche fast, oder? Weil,
eben, der muss schon fast auf ein paar Notizblöcke von grösseren Clubs gelandet sein.
Ja, aber nicht seit gestern, sondern schon länger. Aber jetzt kommt langsam eben sein Potenzial weiter zum Vorschein, oder?
Und ist selbst, wie du gesagt hast, der hat einen Marktwert von 15 Millionen.
Also ich habe das letzte Mal erwähnt, ich habe gesagt, eben 15 Millionen sind momentan schön im Raum, aber das sage ich ja. Und du hast ja dann auch noch gesagt, die werden nicht für weniger als 25 Millionen verkaufen. Ja.
Nach dem Wochenende sind es.
Hätten wir dann gesehen. Ich glaube zwar, dass der SC Freiburg nicht will, dass er geht, sondern die möchten den wahrscheinlich noch bis zum Ende von der Saison behalten, mindestens. Ja, das wenn nicht sogar länger. Und der Mansambi selber sagt, er fühlt sich ja pudelwohl in Freiburg, oder?
Genau, da kann man einen guten Deal miteinander treffen, dass er vielleicht eben im Sommer geht oder nachher noch ein Jahr bleibt zum Konsolidieren, aber dass er nachher darf gehen. Und dann sind die Chancen schon auch da, dass er noch ein bisschen bleibt.
Ich hoffe es schwer. Also
genau, höchstens käme es ein absolutes unmoralisches Angebot. Jetzt im Januar. Ja. Und dann müsste Freiburg quasi auch überlegen, ob man das nicht einfach wegschlagen darf oder ob man da nicht muss quasi zuschlagen.
Ja, Sie könnten den Crochet-Manier handeln, oder? Der Crochet, oder? Tut ja, ja, letztes Jahr hat er doch den Equity gegeben.
Ihm kostet einfach alles etwas mit einem 9 vorne dran beim Crochet, gell?
Ja, ja, genau. Also, aber das ist auch, das stimmt ja nicht so ganz. Also, das ist ja,
mega so eine. Ich habe es gesagt, aber es geht in die Richtung. Er verkauft ja oft für 90 plus quasi.
Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, einfach Zufall jetzt in dem Fall, oder?
Naja, aber das eben so auch mit dem richtigen Timing. Vielleicht eben kann sich Freiburg irgendwie ein bisschen abschauen, dass man nicht zu früh verkauft und ihn noch ein bisschen mehr wachsen lässt und dann eben auch der Preis entsprechend wächst. Weil also wieso Preise nur schon von sich aus irgendwie hat man das Gefühl, von Saison zu Saison wieder am Steigen sind.
Was da ja, wir werden sehen, ob die Entwicklung so weitergeht, das wissen wir noch nicht, aber es könnte durchaus sein. What? Dass da noch neue Höhen erreicht werden. Übrigens, Union, was sagst du, Union und Heidenheim? Das ist das Nächste, was ich ansprechen
will. Ja, ich habe mich gefreut für Heidenheim. Mhm. Das ja, ist ja auch kurz vor Schluss, ist noch 1-0 für Union gewesen, und zwar in den 90. hat Heidenheim das 1-1 geschossen nach einem Eckball und dann glaube ich nochmal nach einem Eckball oder nach einem Freistoß in den 90. plus 5 sogar noch das 2-1. Mhm. Für mich hat es gefreut und vor allem für den Frank Schmidt und Heidenheim.
Nach langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis.
Genau, wieder mal ein Erfolgserlebnis, das sie wirklich gebraucht haben. Weil sonst wären es der Letzte und durch das sind sie jetzt doch drittletzte Heidenheim. Und Union kann sich das leisten, die sind ja schön ein bisschen im Mittelfeld. Obwohl, sie sollen sich nicht zu fest ausruhen, aber sind relativ im sicheren Mittelfeld. Also für Heidenheim ist das, und eben gerade für die letzten drei Heidenheim, St. Pauli, Mainz, ist das natürlich wichtig, dass Heidenheim da drei Punkte geholt hat. Was ist dir bei diesem Spiel so ein bisschen ins Auge gefallen?
Ich muss sagen, ich habe noch die Zusammenfassung gesehen. Also für mich ist das jetzt so am Rand irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich auf ein anderes Spiel konzentriert. HSV gegen Stuttgart. Heidenheim hat mich jetzt nicht so interessiert. HSV Union. Ja, aber auch glückhaft, oder? Also das ist. sie sind als schwächerer Verein belohnt worden, sagen wir es mal so. Und durch einen üblen Fehlpass vom Undorf begünstigt, haben sie das Spiel gewonnen. Der Undorf hat einen Querpass gespielt und ich weiß nicht, was er sich überlegt hat.
Nicht viel wahrscheinlich.
In den Konter reingelaufen.
Dann hat es ja eigentlich noch das Spitzenspiel gegeben, Leverkusen-Dortmund, 1-2.
Ja, das ist ja sehr eine eindeutige Sache, die habe ich gefunden. Das habe ich gesehen.
Also Jemi muss, glaube ich, recht gut gespielt haben.
Ja.
Also du sagst, verdienter Sieg von BVB in Leverkusen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Definitiv.
Und dann hat es natürlich noch ein ganz wichtiges Spiel gehabt von den Hoffenheimer gegen Augsburg.
Genau.
Wo du ja jetzt schon ein paar Mal Hoffenheim eigentlich schon seit Anfang der Saison loben tust. Und die haben ja mittlerweile.
Ja, und ich habe auch den Trainer von. Ja, brutal, ja. Aber es funktioniert eben, die sind ein Team. Es funktioniert mit ein paar erfahrenen Spielern, oder? Und ein paar sehr guten Angriffsspielern. Was soll ich sagen? Es läuft.
Bilanz ist jetzt in den letzten 6 Spielen haben sie 5 Siege und 1 Unentschieden.
Das ist der Hammer. Mhm. Ja. Das wird dann auch so weitergehen, das will ich.
Ja, mittlerweile. Wo treffen wir Hoffenheim? Ja, auf 5. Stelle. 5. Stelle mit 23 Punkten. Gleich viele Punkte wie Leverkusen, nur 2 weniger als Dortmund.
Ja, verdient.
Und eben das 3-0 ist dann eben nicht spurlos an der Augsburger Mannschaft vorbeigegangen, auch was den Trainer anbelangt. Hast du das mitbekommen?
Nein, erzähl.
Dass sich gestern Augsburg vom Sandro Wagner getrennt hat.
Ah, doch. Genau, ja, stimmt. Das ist auch noch passiert. Korrekt. Und eben, ich habe ja immer in Schutz genommen, den Sandro Wagner, ich habe immer gesagt. Er hat zu Recht eine grosse Fresse, oder? Und,
wie kann man immer zu Recht eine grosse Fresse haben? Wegen was? Weil er Co-Trainer war vom Nagelsmann, oder?
Was Nein, weil er ja am Anfang von der Saison, oder? Hat er ja grosse Fresse gehabt und dort hat es ja noch funktioniert. Sie sind ja jetzt quasi in eine Abwärtsspirale geraten. Und mir ist schon bewusst gewesen, dass er eigentlich nicht mehr genau weiss, warum er erfolgreich war.
Ich erinnere nur an dem ersten Spieltag 3-0 in Freiburg gewonnen.
Ja, dort hat er einfach, dort haben sie die einfach ausgekontert, Punkt.
Genau, und nachher haben sie nur knapp gegen Bayern verloren, 3-2, das ist, glaube ich, der zweite Spieltag gewesen.
Ja, aber sie ist ein relativ erfolgreicher Start gewesen. Nicht? Hä? Sie ist ein relativ erfolgreicher Start gewesen für den nächsten Augsburg. Ja.
Und dann ist dann aber irgendwann mal eben nur noch abwärts gegangen und
er hat dann noch die individuellen Fehler hatte dann müssen erklären und irgendwann ist dann Schluss gewesen mit individuellen Fehlern. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Natürlich haben sie die dürften Fehler gemacht, das muss man auch sagen. Also, das ist einiges zusammengekommen. Aber irgendwann fragen die Journalisten, ja, was kann man denn machen, damit individuelle Fehler, ich meine, wir sind in einem Fehlersport, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, was können wir denn machen, dass wenn individuelle Fehler passieren, dass es nicht einschlägt, oder? Also, dass die anderen kein Goal machen. Ich glaube, jetzt hat er da Offenbarungseid geleistet, oder? Hat da müssen wir nachtraben, oder? Und hat einfach die Führung vom Verein müssen sagen, du, also, ja, er weiss jetzt auch nicht, wie er was jetzt noch besser könnte machen. Und dann haben die natürlich gesagt, hey, willst du uns verarschen, oder? Also, meine, der Glaube ist nicht mehr da gewesen, oder?
Naja, und eben, mit Rhetorik kann man sich eine Zeit lang auf die andere Seite retten, aber irgendwann langt es dann eben nicht mehr.
Ja, also es hat gewisse Muster gegeben, die dann immer wieder passiert sind, oder? Das ist, und das findest du aber überall, gell? Also das würdest du wahrscheinlich gewisse Muster würdest du beim FC Bayern finden, nur die Muster sind nicht dort, was gefährlich ist, auf jeden Fall. Die schlechten.
Ja, ja. Und dann haben sich eben entschieden, dass sie jetzt interimsmäßig den Manuel Baum installieren, wo jetzt
genau
auch schon länger kein so ein Amt begleitet hat, zumindest nicht irgendwie in der Bundesliga. Ist, glaube noch für den DFB im Amt gewesen.
FB Augsburg ist, glaube ich, Chef für die Entwicklung der jungen Spieler, oder? Also, das heisst,
hat man schon im Haus quasi.
Ja, aber der ist ja immer in dem Haus gewesen, der ist ja immer wieder bei Augsburg aufgeschlagen. Der ist quasi wie, jetzt muss ich gerade überlegen, gibt es noch einen anderen, der immer bei einer Vereinigung mit dieser Funktion auftaucht in der Bundesliga oder in so Funktionen? Ich kann überlegen, haben wir gerade einen aktuellen? Ist doch irgendeiner, ist doch auch wandert, einmal irgendwie bei einem Verein, was schnell. Jetzt muss ich überlegen, wie der heisst.
Also der Ricken von RB Dortmund, bevor der ja da in die Chefetage aufgestiegen ist, ist auch so gewesen?
Ja, richtig, ja, der Ricken ist dort auch gewesen, genau. In einer ähnlichen Rolle, genau. Und
Merkel sagt bei Arsenal.
Ja, richtig. Bei Bayern ist es nicht. Es ist irgendein Bundesliga-Verein, mir fällt es jetzt nur nicht ein. Da ist irgendeiner, der auch schon bei anderen Vereinen in dieser Position war, fällt es nicht ein. Das ist nicht der Ruben Schröder natürlich. Gladbach ist es nicht. Mir fällt es noch ein. Vielleicht ist es auch Frankfurt.
Okay, wenn es dir in den Sinn kommt, kannst du es ja noch nachliefern.
Genau.
Ja, Linus, ich würde sagen, wir verlassen die Bundesliga und gehen in ein anderes Land, wo du kannst auswählen
kannst. Ich würde gerne gerade in die Super League. Ich würde gerade gerne auf das Derby sprechen kommen, mal ausnahmsweise.
Gern oder ungern?
Ja, das mal kann ich Positives von beiden Mannschaften erzählen, eigentlich.
Ja, da bin ich aber gespannt, wie du von GC auch noch Positives kannst erzählen, weil ich erinnere als Schlussresultat FC Zürich 1, Grasshoppers 0. Aber
genau.
Ich übergebe dir gerne das Wort.
Also wir haben das Derby gesehen mit einer Halbzeit sehr guter Fußballqualität. Also sehr gut ist nicht übertrieben, aber anständige Qualität, wo GC dominiert hat und wo sie eigentlich hätten müssen, aus diesen vier Chancen, die sie hatten, und zwar großartige Chancen, mindestens ein Goal machen, haben sie nicht geschafft. Und dann ist das 1-0 passiert für Zürich. Und in der zweiten Hälfte hat GC versucht, das irgendwie wieder wettzumachen. Aber der FC Zürich hat sich zurückgezogen und hat Und das ist positiv für die FCZ. Sie haben ihr Goal haben sie reingehalten, also es ist nichts eingeschlagen. Und dafür sind sie 3-4 Mal brandgefährlich vom GC-Goal auftaucht wie Konter. GC hat aber das Glück gehabt, dass ihr Goalie wirklich im Gegensatz zum letzten Spiel auf der Höhe war. Ja, und dann haben sie halt eins noch gewonnen, ja, weil GC nicht mehr kreativ eingefallen ist.
Okay.
Oder bei Standard hätte es vielleicht noch einen Zuschlag, aber dort sind es auch nicht erfolgreich gewesen. Ja.
Und so ist es eben zum, sagt man, ja, kann man sagen, trotzdem verdienter Sieg vom FC Zürich oder eben nur teilweise verdienter?
Teilweise verdient, ja.
Teilweise verdienter Derby-Sieg von Zürich.
Ja, also es wird ja immer davon geredet, immer die FCZ-Anhänger, die sagen immer verdient, verdient, aber also ich sehe da nicht viel verdient, ehrlich gesagt. Sie haben einfach dicht gemacht, sie haben das 1-0 gehabt, ja, wie eine Festung, oder?
Ja.
Genau. Genau, und jetzt können wir im Anschluss noch, wir reden ja gerne über den Sportchef vom FC Zürich. Ich weiß nicht, ob du wieder eine Breitseite loswerden willst oder ob du. Ja, du bist immer so angriffig gegenüber dem M-Punkt.
Am M-Punkt? Nein, was mich interessiert hat, weil der Canepa hat ja ein Interview gegeben und da hat er ja auch zugegeben, dass der M-Punkt seit dem Februar einen Maulkorb hat.
Ja.
Und da bin ich die PK anschauen auf YouTube, wo er da eben Journalisten quasi angegriffen hat und die beleidigte Lederwurst gespielt hat, wegen der Berichterstattung damals eben, wie soll ich sagen, und ihnen quasi vorgeworfen hat, dass sie da unlauter berichten über den FC Zürich und so weiter und so fort. Er hat das etwa 7 Mal dann immer wieder thematisiert während der PK. Und das war eben der letzte Auftritt von ihm in den Medien.
Ja, am 26.11. um genau zu sein, wer das möchte nachschlagen. Der Canepa hat den berühmten Spruch rausgelassen, der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei, hat er dort in dem exklusiven Interview. Hast du nicht Pressekonferenz? Also du sprichst noch für etwas
an. Das war ein Interview, glaube ich, mit dem Blick, ja.
Genau, mit dem Blick, genau. Und man hat dann gemerkt, dass Zündschnur, glaube ich, langsam abgebrannt ist bei ihm.
Ja, man kann auch sagen, er hat ihn angezählt und, ja, und langsam genau. Muss geliefert werden und nicht mehr geliefert. Und von dem her hat der FC Zürich am Endpunkt eigentlich einen Gefallen jetzt gemacht, natürlich mit dem Derby-Sieg. Aber ja, man hat das Gefühl, mit dem neuen Investor, der da bei Zürich gekommen ist, dass da wahrscheinlich dann ein bisschen anderer Wind wehen wird und dass man die Augen ein bisschen mehr wird öffnen bei der Familie Canepa, ob es da wirklich in die Richtung läuft. Weil so wie es aussieht, ist es ja nicht so. Der Punkteschnitt ist ja deutlich tiefer, als bevor das der Malenovic zu Zürich gekommen ist. Also von dem her, es ist eigentlich wenig besser geworden. Das Einzige, was gut geworden ist, ist eigentlich das Schönreden, würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich hätte natürlich den Malenovic dann nicht komplett aus der Schusslinie genommen. Also das ist, das führt eigentlich nur zu einer blöden Situation, dass nachher innerhalb vom Vereins anfängt zu rumoren, oder? Weil die eigenen Fans und zwei Exponenten innerhalb von dem System FCZ dann auch langsam stinkig werden, oder? Oder schwer stinkig werden. Sie haben ja noch ein Ding, irgendwie einen Podcast angekündigt, wo der Miloš sich soll erklären, was er die letzten 6 Monate gemacht hat. Und das Versprechen ist bis jetzt auch nicht eingelöst worden. Das heisst, eigentlich sollte jetzt Ende November quasi ein vereinsinterner, also auf ihrem Medienportal ein Podcast erscheinen mit Miloš in der Hauptrolle, oder?
Ja.
Ist nicht passiert bis jetzt. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wissen wir noch nicht, vielleicht machen sie das trotzdem noch. Aber bis jetzt ist nichts passiert, oder?
Also ich habe schon das Gefühl, er ist jetzt angezählt. Und wenn ich die nächsten oder die letzten...
Meinst du, das machen sie absichtlich? Da nehmen sie, glaube ich, wahrscheinlich gemacht, da kann ich das absichtlich. Ich weiß nicht, ob das ernst meint.
Weißt du, das hat ja einen authentisch. Also das, ihm kann man noch viel unterstellen, aber ich würde schon sagen, wenn er es so sagt, dann meint er es auch so.
Okay, gut.
Nein, ich sage nur, Zürich spielt jetzt in St. Gallen, dann zweimal die Heim gegen Winterthur und Lugano. Und ich glaube, die zwei Spiele werden wichtig.
Mhm.
Die zwei Heimspiele, nachher gehen sie auf Thun, bevor das dann quasi jeder Jahreswechsel ist. Also die vier Spiele werden, glaube ich, für den Malenovic auch. Könnte sein, dass nach denen quasi eine Zwischenbilanz gezogen wird. Wenn das die negativ laufen, dann könnte es für ihn sehr knapp werden.
Das weiß ich, ja. Könnte schlecht werden. Schauen wir, warten wir es ab. Also, ich glaube, der Canepa steht immer noch hinter ihm, trotz allem.
Okay, eben, er hat einfach gesagt, quasi, ich stehe immer noch hinter ihm, aber die Resultate sind trotzdem entscheidend, ob langfristig zusammengeschafft wird oder nicht. Man könnte es vielleicht ein bisschen so zusammenfassen.
Ja.
Dann hat es eine Überraschung gegeben, dass Thun wieder mal verloren hat. In Lausanne 2-1.
Ja.
Du sagst ja immer,
ist dass kein, du irgendwann wieder mal. Keine Überraschung.
Und
ja, weil Lausanne besser
war. Wir haben vor ein paar Wochen noch geredet, da sind es 9 Punkte Vorsprung, die sie auf der zweiten gewesen. Mittlerweile sind es nur noch 3 auf St. Gallen. Der Vorsprung schmilzt.
Ja, wie viele Punkte haben sie jetzt? Kannst du es nochmal schnell wiederholen?
St. Gallen, also sie haben 31 Punkte und St. Gallen 28.
Also wenn man jetzt wirklich jetzt mal ernsthaft redet, dann korrigiere ich das, was ich gesagt habe. Sie werden, wenn sie jetzt schon 31 Punkte haben, werden sie auf jeden Fall Top 6 schaffen.
Ja, ich meine, es ist immerhin ein 2-Punkte-Schritt pro Match, oder? Ja, also Top 6, hast du gesagt.
Ja, also das ist ja das, was ich in Abrede gestellt habe. Ich habe gesagt, sie sind vorne weg und sie schaffen es trotzdem nicht in Top 6.
Ah, oh, nein.
Also und jetzt muss ich mich korrigieren. Also jetzt sind die anderen haben so geschwächelt, die letzten 3 Runden, dass ich sagen muss, Thun bleibt unter den ersten 6. Also,
ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Weil, stell dir mal vor, sie müssen dann quasi vom FC Zürich überholt werden, der jetzt 7. ist. Und genau mit dem, was wir vorher alles angesprochen haben.
Da müsste jetzt alles schief gehen für Thun quasi.
Genau, und vom Chance, dass jetzt eben genau alle hinter ihnen performen, das heisst St. Gallen, IB, Basel, Lugano, Sion, Zürich, zum 7. werden, ist ja auch recht unrealistisch, dass eben gerade alle besser als sie performen. Und von dem her, da müsste ich schon tun, eigentlich so eine Bilanz anlegen wie der FC St. Pauli in letzter Zeit.
Genau so ist es.
Und dann hat es aber ein ganz cooles Spiel gegeben in Genf. Servette IB 4-4. Hat da einfach niemand gewinnen, was würdest du sagen?
Nein, ich sage, die haben beide super Offensivspieler und in einem anderen Podcast, sorry, wenn ich jetzt Referenz mache, hat irgendein Sportjournalist gesagt, Servet ist die Tischbombe der Liga.
Also was Offensivpower anbelangt?
Alles. Nach hinten plötzlich unglaubliche Sachen, nach vorne unglaubliche Sachen. Also wenn die auf dem Platz sind, weißt du nicht, was nachher passiert.
Okay.
Also sie haben eine gewisse Qualität und dann haben sie immer Diskussionen über die beiden Goalies, die sie haben, oder?
Mhm.
Und dann der eine sagt, der eine Goalie ist nicht gut genug und dann sagt die andere Hälfte von den Fans, der andere Goalie ist nicht gut genug. Und total verrückt. Also es ist Cabaret, oder? Also es ist wirklich Cabaret, die Servette Wundertüte. Komm, wir nennen es einen Tischbaum, wir nennen es einfach die Wundertüte, wo immer in der Lage ist, jeder zu schlagen in dieser Liga. Das ist der Punkt, oder?
Ja, genau. Ich sage jetzt mal, ich sage dir einfach mal die letzten 6-7 Resultate. Ob sie jetzt gewonnen haben oder verloren, spielt eigentlich keine Rolle. 3-2, 2-3, 3-3. dann das 0-0 gegen Basel die Heide, das ist ein bisschen die Ausnahme. Dann wieder 0-4, 4-1, 5-0, 2-1 in Aston Villa und dann jetzt eben 4-4. Also das Resultat, das ich da gerade schnell verfolgen von den letzten paar Wochen, sind wirklich so. Entweder hopp oder top, aber vor allem immer viel Goal.
Ja, heftig. Ja.
Ja, gut. Hinten wie vorne. Ich würde mal gerne noch auf Italien. Wie siehst du es?
Ja, mach.
Also jetzt habe ich noch viel verfolgt. Das Spitzenspiel Roma gegen Napoli. Da hat Napoli 1-0 auswärts gewonnen. Zur Freude von allen Napoli-Fans.
Mhm.
Unter unseren Zuhörern. Und Roma ist einfach brutal, was diese Saison sehr knappe Resultate immer. Also 1-0 ist sicher das häufigste Resultat. Und Roma ist ja vorne dabei. Weil ja in Italien sowieso alle vorne dabei sind. Von den Berühmten, sage ich jetzt einmal. Oder fast alle. Aber vor allem, sie haben jetzt halt gegen Milan, gegen Inter und gegen Napoli alle drei Spiele 1-0 verloren. Und was ja auch noch war, Milan hat die Heime knapp gegen Lazio 1-0 gewonnen. Inter 2-0 in Pisa. Bologna gestern überraschend wieder mal verloren. 3-1 gegen Cremonese. Übrigens mit zwei Jamie Vardy-Goal. Und ja. Darum haben wir jetzt in Italien eigentlich an erster Stelle Milan und Napoli mit 28, gefolgt von Inter und Roma mit 27. Und dann Como und Bologna mit 24. Und an siebter Stelle nur Juventus mit 23.
Okay.
Linus, da frage ich dich, müsstest du jetzt sagen, wer Meister wird in Italien, auf wer würdest du setzen?
Immer noch Inter. Nein, was haben wir gesagt? Milan, was? Wer kommt jetzt dran? Können wir den Spruch prägt, oder?
Ja, dass Juve wieder mal dran wäre, glaube ich.
Nein, Juve, genau. Ja, Juve ist es. Aber Juve wird es nicht. Die sind immer zu inkonstant.
Ja, und vor allem mit dem Spalletti als Trainer, da kannst du, glaube ich, nicht mehr Meister werden, das zweite Mal. Das hat er mit Napoli geschafft vor zwei Jahren, aber er hat ja jetzt den Cup Miners als linke Aussenbeile angefangen zu installieren, jetzt schon seit ein paar Spielen.
Mhm, das läuft.
Ja, mäßig, sage ich jetzt einmal. Das ist einfach ist sehr ein teurer Aussenbeile für 60 Millionen. Und ich weiß nicht, ob es am Spieler liegt oder am Spalletti, aber irgendwie ist das ganze komische Idee da vom Spalletti. Nein, es ist aber wirklich brutal spannend in Italien, das ist ja noch cool. Und eben mit Como und Bologna haben wir dann eben zwei neue Vereine, die da vorne ein bisschen mitmischeln und sogar noch vor Juve platziert sind. Und eben konstant vorne mitmischelt. Atalanta, ja, ich immer gerne erwähnen, die haben ja auch mit dem 2-0 die Heimat gegen Fiorentina, ich würde sagen, mit dem neuen Trainer, mit dem Palladino, den Turnaround geschafft, dass es wieder aufwärts geht und die probieren jetzt so wahrscheinlich das Feld ein bisschen von vorne wieder ein bisschen aufrollen. Ich muss sagen, durch das, dass wirklich der Palladino anstelle von Juric gekommen ist, traue ich ihnen doch ein bisschen mehr zu als vor der Saison, aber ich glaube, es wird schwierig, dass die nur schon in die ersten sechs kommen. Es sind im Moment auch acht Punkte, die sie zum Beispiel jetzt auf den sechsten Rang auf Bologna haben. 8 Punkte ist viel. Sie werden meiner Meinung nach schon noch ein bisschen rutschen, aber vielleicht nicht mehr gerade in die europäischen Ränge für dieses Jahr.
Okay. Aber du bist hoffnungsvoll, dass dann etwas funktioniert, oder?
Also, dass es zumindest besser funktioniert als noch mit dem Juric, wo wir ja noch sind schauen gegen Lazio.
Hat das jetzt wirklich mit dem Juric zu tun, mit der Art und Weise, wie sie spielen, oder? Siehst du da
Ja,
eine
weil
andere
er ist einer gewesen, der dann eben
Grün?
zum Teil zu wenig offensiv gespielt hat, zu wenig den Sieg gesucht hat, was ja Atalanta jetzt in den letzten Jahren so kultiviert hat, dass zumindest die Heime auf jeden Fall, dass man auf Sieg spielt und nicht irgendwie auf Unentschieden. Und da ist jetzt mit dem Palladino deutlich mehr zu erkennen. Eben auch das 3-0 in Frankfurt ist auch schon ziemlich ein Ausrufezeichen gewesen. Sie spielen einfach, wie soll ich sagen, effizienter. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit dem Trainer zu tun hat. Ich meine, auch mit dem Juric haben sich Chancen rausgespielt. Aber sie spielen einfach offensiver, effizienter und einfach von der Mentalität her sieht man einfach einen Unterschied, dass sie das Spiel primär gewinnen wollen. Dass das nicht immer geht, ist auch klar. Aber es ist ein anderes Atalanta Bergamo als nur mit dem Juric. Das kann man jetzt schon sagen. Palladino macht sehr einen guten Eindruck, was seine taktische Ausrichtung, seine offensive Ausrichtung, aber auch seine Erklärungen nach dem Spiel sind einfach schlüssig.
Okay.
Sehr ein ehrgeiziger Trainer, kommt mir so rüber. Und das ist auf jeden Fall eine gute und nötige Korrektur gewesen, die Atalanta gemacht hat jetzt da mit dem Trainerwechsel.
Das ist
Innen
gut.
macht man sich Sorgen um Fiorentina, wo eben jetzt auch mit dieser Niederlage in Bergamo mittlerweile schon fast ein bisschen abgeschlagen, zweitletzten ist. Also wir haben da auf den letzten 5 Rängen, 6 Rängen haben wir Cagliari, Genua, Parma mit 11, Pisa mit 10. Und da hat jetzt Fiorentina mit 6 Punkten nur schon 4 Rückstand auf Pisa. Sie haben gleich viele Punkte wie Verona, aber bei Fiorentina macht man sich recht Sorgen, ob das überhaupt, obwohl das Kader absolut stark ist für die Tabellenregion, ob es dort irgendwie eben mental irgendwie noch machbar ist, dass die das irgendwie noch wieder ankriegen, dass sie ein bisschen raufkommen.
Okay.
Das wäre so ein
Alles
bisschen
klar.
meine Zusammenfassung von Italien gewesen, Linus.
Ja, dann bleibt uns der Sprung noch über.
Über den
Die La
Kanal.
Liga. Neben dem Kanal La Liga, wenn wir doch
Ah,
auch
La
noch.
Liga, der Sprung.
Ja.
Ja, da hat es einen
Also,
Führungswechsel gegeben, der Tabellenspitze.
Barcelona ist wieder vorne. Und zwar hat Real es nicht geschafft, über das 1-1 hinauszukommen bei Girona. Sind lang zurück gewesen, 0-1, beziehungsweise Girona ist 1-0 in Führung gewesen und haben dann nur noch den Ausgleich geschafft. Und nachher haben sie, glaube ich, noch das Offside-Goal gemacht, der Vinicius, wo dann aberkannt worden ist, aber
Ja.
sie haben es dann nicht mehr geschafft, in der Phase noch den Siegtreffer zu schiessen.
Was man eigentlich so ein bisschen erwartet hätte. Und darum hat Barcelona mit dem knappen 2-1-Sieg die Hei, glaube ich, gegen Alavés, genau, 3-1. Obwohl Barcelona ja im Moment nicht brilliert und auch unter der Woche sang- und klanglos in Chelsea verloren hat, hat langsam von dem profitiert, dass Real ein bisschen unentschieden gespielt hat in letzter Zeit. Und da haben wir jetzt Barcelona mit 34, Real mit 33. Ein Punkt weniger Villarreal und nochmal ein Punkt weniger Atletico Madrid.
Genau.
Also in Spanien haben wir wirklich die üblichen Verdächtigen vorne dabei.
Ja, und Villarreal tut weiterhin überzeugen. Villarreal halten sich vorne. Und Atletico ist einfach immer der Schatten im Hintergrund, oder? Also die ziehen da immer mit.
Ja, die
Die,
sind
und
normalerweise ja immer Dritte, sage ich jetzt einmal.
genau. Und die haben es aber geschafft, jetzt schön dran zu bleiben, oder? Also wenn einer ausrutscht dort vorne oder beide ausrutschen, sind sie dann wieder gleich auf. Ist das aufgefallen?
Ja, das ist ja so, Linus.
Ja. Ja, so Spanien, nichts Spezielles aufgefallen, oder?
Doch, Getafe, nochmal Kuna und
Genau,
darum
stimmt.
immer noch brutal am Überperformen, sage ich jetzt einmal, an 7. Stelle mit 20 Punkten. Rayo Vallecano mit 17 Punkten auch im gesicherten Mittelfeld, absolut. Und hinten haben wir Girona mit 12, Levante mit 9 und Real Oviedo auch mit 9.
Okay. Du, sag mal noch da, Rayo Vallecano hat wieder das erste Goal geschossen, gell?
Ja, das ist ein Klassiker, wo ich ja gerne drauf setze.
Haben sie sich halt nicht mehr weiterverfolgt? Haben sie gewonnen oder unentschieden?
Also, hat Valencia dann noch 1-1 gespielt.
Wieder der Ausgleich passiert, okay, ja.
Aber du hast recht, in der 37. Minute 1-0 in Führung gegangen, einmal mehr.
Kleine das mal die Heine auswerten.
Genau, das mal die Heine, aber es wird spannend zu verfolgen, weil sie werden dann das nächste Heimspiel, bis gerade Auswärtsspiel in Espanyol in Barcelona haben.
Oh, Espanyol ist auch, tut weiter bestätigen, dass sie gut drauf sind. Ja, die sind auch ganz oben mit dabei.
Ja, genau, die sind ja sogar Sechste. Absolut. Genau. Die sind auch zusammen mit Getafe, haben wir ja gesagt, sind das die zwei Mannschaften, die eigentlich am meisten aufgeholt aus ihren Möglichkeiten. Aber ja, zum Spitzenreiter nochmal. Barcelona, es überrascht mich eigentlich da mit dieser schwachen Defensive, die im Moment haben, dass die Ersten sind. Also, das sagt eigentlich auch viel aus. Aber beide sind ja nicht wirklich brutal gut dran, Barcelona und Real. Eben Real mit zu viel Unentschieden. Und darum, wer weiß, ob da vielleicht nicht Villarreal oder Atletico Madrid mit einer kleinen Serie eigentlich mal könnten angreifen.
Ja, das ist so.
Ja, dann Linus, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch jetzt mal über den Ärmelkanal.
Richtig, genau. Gehen wir übers Meer, genau. Über
in England.
Nach England, genau.
Ja, da ist jetzt mal Spitzenspiel gekommen. Arsenal in Chelsea. Hast du als Arsenal-Fan das Spiel zufällig ein bisschen verfolgt?
Nein, ich habe nur Zusammenfassung gesehen, leider.
Ja gut, das kann man schon fast als Verfolgen nennen. Es ist noch ja, richtig schnell gewesen, dass ja Chelsea ja eine rote Karte hatte, 38. Mhm. Geht dann trotzdem 1-0 in Führung. Und Arsenal kann dann nur den Ausgleich noch schaffen. Und ist das zu wenig ein Punkt in Chelsea?
Mit deren Ausgangslage, dass Chelsea sich rote Karte eingehandelt hat in der ersten Halbzeit, ist es nicht sehr cool, ehrlich gesagt. Aber, sagen wir mal, als Stadtderby in der Stamford Bridge ist es okay. Ist okay. Ja, also kann man damit leben.
Sie haben immer noch 5 Punkte Vorsprung auf Manchester City, der ja mittlerweile Zweiter ist. Und, ich
genau, glaub, das wäre jetzt aber schön, die 3 Punkte.
Hat noch nicht entschieden.
Ja, die 3 Punkte zu holen wäre gut gewesen jetzt vor dem Duell gegen Manchester City natürlich, oder?
Arsenal-Manchester City, meinst
du? Ja, es ist ja das nicht. Sorry, ich habe es jetzt mir vertan. Wann ist denn das Spiel?
Ich glaube, es geht schon noch Zeit, bis die
gegen. Wer spielt jetzt gegen Manchester City? Was gerade verwechselt?
Sunderland.
Wer spielt gegen Manchester City? Ah, Sunderland ist ja.
Sunderland ist das nächste.
Ja, ich habe vertraut, sorry. Ich habe eine Verwechslung gemacht.
Ja, aber langfristig wird es vielleicht darauf rauslaufen: Arteta gegen Pep Guardiola. Arsenal gegen Manchester City.
Meinst du? Spielt ja da niemand anders mehr da um Krone in der Premier League?
Ja, findest du Chelsea kann da mitspielen?
Nein, nicht wirklich.
Man United?
Ja, auch nicht.
Ich bin überzeugt, dass die zwei unter sich das werden ausmachen. Ja, da stehe ich dazu. Liverpool hat zwar wieder mal gewonnen, aber hat mittlerweile auch 9 Punkte Rückstand auf Arsenal. Also da finde ich doch ein Rechtsbrett. Ich muss sagen, jetzt, wo Manchester City auf den zweiten Platz geklettert ist, die sind ja auch schon weiter hinten gewesen, deutet schon darauf hin, die zwei werden es unter sich ausmachen. Und ganz also ehrlich, ich würde jetzt das Jahr auf Arsenal setzen.
Ja, also, außer sie haben irgendwie wieder eine Schwächephase drin, eine unnötige, aber sonst ja, sehe ich es also.
Ja, sicher, die direkte Begegnung, die wird wahrscheinlich entscheidend sein. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin sehr überzeugt von der Defensivstärke von Arsenal und auch von der Standard, wo aber auch glaube Manchester City mittlerweile da ein bisschen sich etwas einfallen lassen hat. Trotzdem, ich bleibe dabei. Ich setze auf Arsenal.
Okay. Hast du auch darauf gewettet? Persönlich?
Nein, weil das habe ich erst jetzt quasi festgelegt. Und ich glaube, wenn
du jetzt
natürlich auf Arsenal setzt, hast du natürlich nicht so eine riesen Quote.
Mhm. Nicht mehr, ja.
Genau, Anfang der Saison wäre es vielleicht noch ein anders gewesen.
Mhm. Alles klar. Nein, ist gut. England, da haben wir nichts mehr, glaube ich, wo jetzt gerade akut ist, wo man könnte sagen, da ist ein Verein total am Abstürzen, oder? Sehst du einen? Ich sehe, dass sich die auch wieder leicht erholt haben, außer West Ham verbleibt unten.
Also,
die sind noch.
Ja.
Ja, gut, das wisst, die sind ja wirklich absolut, die reihen ja eine Niederlage nach der anderen.
Zwei Punkte sind, ich weiß nicht, wie viel.
Aneinander.
Aber sonst,
der ja, aber sie verlieren immer noch mit einem Goal oder so, weißt du, sie verlieren nie so krass, also das ist schon heftig für sie.
Nein, also unten haben wir Nottingham Forest mit 12, West Ham mit 11, genau gleich viel wie Leeds und dann Burnley mit 10. Also von den Clubs, die ich jetzt genannt habe, werden sich zwei noch müssen verabschieden, aber da ist noch so eng und noch so viel Spiel, also da ist wirklich noch alles möglich. In der Championship noch ein bisschen Spannendes, wo wir beobachtet haben.
Möchtest du gerade zum Championship? Ja, genau. Also wir verzichten heute auf zweite Liga-Tour komplett. Ausser da ist etwas am Passieren im Championship, wo außerordentlich ist. Wir haben der FC Coventry City mit dem ehemaligen defensiven Mittelfeldspieler von Chelsea als Trainer und Nationalspieler englischer vielfacher Frank Lampard, wo sich mit 10 Punkten abgesetzt hat. Also es ist unglaublich. Also ich habe das im letzten Jahr ist es schon so gewesen, dass sich da zwei abgesetzt haben, nämlich Leeds ist vorne gewesen und hinten dran haben wir Sheffield, oder ist es gewesen?
Ja, genau, Sheffield.
Sheffield United, ja, ist es gewesen, genau. Die sind vorne ab mit Rakete. Und das Jahr ist jetzt wirklich eine Mannschaft vorne weg, krass, und hinten da haben wir noch Middlesbrough und Stoke und so, wo da hinten da im Pulk hinterher hecheln. Und ich weiss von verschiedenen Artikeln, die ich darüber gelesen habe, dass sie auch wieder wie letztes Jahr, was ist sie, Burnley, mit diesen wenigen Gegengol, dass sie eigentlich schaffen, in dieser sehr kompetitiven Liga einfach immer oder oftmals das Goal mehr zu machen als der Gegner. Also sie sind mega resistent, so konstant. Das heisst, wenn die anderen zurückschlönt, und das ist ja eine ausgeglichene Liga, können sie dann noch einen draufsetzen. Also das ist ihre absolute Qualität. Und sie haben keinen herausragenden Stürmer, der jetzt viel Goal macht, sondern sie sind einfach, es funktioniert die Maschinerie dort. Ja.
Also die Maschinerie, wie ich schon nachgeschaut, die haben ja ein Torverhältnis von 50 zu 18 nach 30
ja, also, Spielen.
Das heisst, die machen ja fast 4 Goal pro Spiel.
Ja, aber sie lösen ja immer eins zu, mindestens. Also das muss man auch mal erwähnen. Es ist nicht so, dass sie zu Null spielen wie Burnley.
Genau, sie kommen schon. Also Goal kommen jetzt eigentlich fast ein bisschen normal über wie die anderen auch, aber sie schiessen einfach deutlich viel mehr Goal als die anderen. Das sagt so ein Verhältnis aus.
Und du müsstest mal beobachten, ich weiß nicht, ob du die Statistik hast. Wenn sie in ein Unentschieden, also wenn ein Unentschieden besteht, schaffen sie es noch, das Goal zu machen am Schluss. Ja. Also sie bringen dann all Spiel über die Ziellinie am Schluss noch mit dem Goal am Schluss.
Okay, ja, das kann schon sein, ja.
Und jetzt müssen wir auch noch, jetzt müssen wir aber zurückschauen, ja, das hat eine Vorgeschichte. Und das ist der Grund, warum ich es erwähnen möchte. Schon in der letzten Saison hätten sie theoretisch auch können aufsteigen. Also sie sind nicht ganz oben gewesen, aber sie sind in der Halbfinals von den Playoffs. Und sie sind in einer dramatischen Halbfinals. Jetzt habe ich dich gar nicht gehört, du bist irgendwie weg gewesen.
Ich habe gesagt, sie haben letzte Saison Vorarbeit geleistet.
Ja, irgendwie, also sie sind jetzt parat. Sie haben im Halbfinale sind sie in einer dramatischen Schlussphase, haben sie noch verloren. Sie wären sonst im Finale gekommen, oder? Also ich meine, es müsste gegen Sunderland sein, wo sie im Halbfinale sind, wenn sie richtig im Kopf haben. Und Sunderland ist nur mit Glück ins Finale gekommen. Und mit Glück haben sie auch noch das Finale gewonnen, Sunderland.
Mhm. Ja. Und sind jetzt vorne dabei in der Premier League. So schnell geht's.
Ja. Die grosse Frage ist nur, ob einfach die, also ja, eben, Sunderland ist jetzt ein Verein, der wahrscheinlich eben, wo es schaffen wird, unter den ersten 16 zu bleiben und damit nicht absteigt. Und das ist ja die Ausnahmeerscheinung dann, oder? In den letzten Jahren. Wir haben immer das Phänomen gehabt, dass die drei, die aufgestiegen sind, auch wieder abgestiegen sind.
Ja, die Saison sieht es anders aus.
Und bei Coventry wäre es dann spannend, ob die dann raufkommen noch. Also ob das wirklich so bleibt. Also wenn du 10 Punkte vorne bist im Championship, in so einer kompetitiven Liga, dann wird es schwierig, die noch einzuholen. Also du hast immer die Karte auf deiner Seite, weil du kannst natürlich dann einfach abwarten, oder? Und die anderen müssen kontern, kannst sie auskontern.
Naja, es sieht gut aus.
Und damit würden sie ja nach Jahren wieder aufsteigen. Also das heisst, die sind ja ewig lang weg von der Premier League. Ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte Mal in der Premier League sie sind, ehrlich gesagt.
Ja, das ist wirklich schon länger her. Ich habe die auch ein bisschen...
Die haben wir schon fast vergessen.
Genau, schon fast vergessen. Also, wir werden es weiterhin im Auge behalten, ob sie diese Saison aufsteigen. Im Moment spricht vieles dafür.
Genau. Das wäre es schon gewesen, was ich jetzt für den Moment dazu zu berichten habe. Ich könnte noch mehr erzählen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Weißt du, Linus, wie immer interessant gewesen. Du bist auch mal schön einen Exkurs in eine kleinere Liga, wo gerade in England natürlich trotzdem spannend ist.
Gut, England können wir, glaube ich, abhaken, oder? Oder hast du noch die Letztplatzierte in der Premier League noch kurz auflisten?
Ja, da haben wir. Haben wir vorher schon gesagt, oder? Wolves? Nein, habe ich vorher schon gesagt. Wolves abgeschlagen und die anderen, die noch Chancen haben. Das aber gerade nochmal schnell aufrufen. Da haben wir es. Nottingham Forest mit 12, West Ham und Leeds mit 11, Burnley mit 10 und Wolves mit 2 Punkten.
Okay, das ist schon krass, nur 2 Punkte. Ja. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen in der Premier League.
Sieht so aus, als wäre das schon der erste designierte Absteiger, ja, Linus.
Was bleibt noch übrig von der Ligatur? Wir haben ja gesagt, dass wir mit Frankreich auch noch könnten abdecken. Hat sich dort etwas da? Weißt du das gerade?
Also ich verfolge jetzt natürlich Straßburg ein bisschen, weil ja, du gerne auf Straßburg möchtest ein Spiel schauen.
Ja, ich habe auch schon ein Wochenende rausgesucht. Das tun wir jetzt natürlich da nicht verraten aus dem Podcast, wo ich mit dir dort hin will.
Weil dann können wir nämlich dann davon berichten.
Genau, und ich würde gerne SC Freiburg und Straßburg am gleichen Wochenende, am gleichen Tag sogar schauen mit dir.
Okay, das haben wir so fest geplant. Und wenn ich ein bisschen auf das Resultat schaue, fällt auf, dass Straßburg die Heime 2-1 verloren hat gegen Brest. Marseille Toulouse 2-2. Und es hat eine Überraschung gegeben. Monaco gewinnt 1-0 gegen PSG.
Eben deswegen wollte ich es so wollen ansprechen. Danke, dass du das jetzt gemacht hast bei mir. Ja, also es ist immer noch ein Rückkampf oben und jetzt ist sogar ein neuer Leader, oder? Lens hat davon profitiert und ist vorbeigezogen. Die haben bei Angers gewonnen, auswärts 2-1 und die sind jetzt ein Punkt von Paris Saint-Germain und nach Paris Saint-Germain ein Punkt weiter zurück mit 29 Punkten, ist jetzt Olympique Marseille. Mhm. Und Lille nähert sich von hinten auch, hat 26 Punkte mittlerweile. Die haben in Le Havre oder am Ärmelkanal 1-0 auswärts gewonnen. Also wir haben nochmal eine Mannschaft, die langsam da zu führen kommt. Mal schauen, wie es weitergeht.
Und da kommt schon Rennes, Lyon, Monaco, Strasbourg. Also von dem her ist da wirklich schön. Du hast fast das Gefühl, ein bisschen Stufen, eine Stufe nach der anderen. Sind alle mit einem Punkt Rückstand. Also ist noch vieles möglich in Frankreich. Und es wäre ja schön, wenn mal jemand anders würde gewinnen. Und nicht immer
die PSG. Es ist jetzt völlig anders als in den letzten paar Saisons, oder, wo Paris Saint-Germain immer so vorne weg marschiert ist und die anderen haben einfach untereinander Champions League-Plätze aufgeteilt. Genau.
Und ist das so, weil sich PSG mehr auf Champions League konzentriert? Kann man das ein bisschen so begründen? Was hast du das Gefühl?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die haben, sie haben das ja vorher auch gehabt. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel gesehen, die Zusammenfassung. Keine Ahnung, sie haben einfach auch noch nicht so viele Torchancen gehabt, wie zu erwarten wäre. Also, sie haben ja unglaublich schnelle Stürme. Wir haben sie ja gefeiert, magst du dich erinnern? Im Ende Mai schon das Champions League-Final gewesen, wie sie da Inter auseinandergenommen haben. Das ist ja historisch gewesen, das war gigantisch gewesen.
Wirklich auseinandergenommen, auseinandergespielt.
Auseinandergeschoben, ja. Korrekt, ja. Das war ja so krass gewesen, oder?
Ja, ist schon so. Okay, naja, also, ich finde das noch spannend, auch Frankreich in unsere wöchentliche Übersicht reinzunehmen, genau, weil es eben eine Liga ist, wo Spannung verspricht.
Ich habe noch einen kleinen Fact noch. Wir haben jetzt zwei Pariser Vereine, oder? Der FC Paris, der damals quasi auch mit entstanden ist, damals in den 70er Jahren, wo Paris Saint-Germain entstanden ist, oder? Das ist ja, die gleiche Blase gewesen, aus der auch der zweite Verein, der FC Paris, entstanden ist. Die sind ja aufgestiegen und die sind jetzt auf Platz 13 mit 15 Punkten. Und wir haben am Schluss, das wollte ich noch erwähnen, wir haben vom letzten Platz der berühmte AG Auxerre ist ganz am Schluss mit 9 Punkten, also der Traditionsverein, der ja lange in der Ligue 2 war, oder versunken war. Die sind wieder da oben und auf Platz 17 ist der FC Metz mit 11 und der FC Nantes, der Traditionsverein mit 11, die sind ganz hinten. Und dann haben wir ein paar eben so kleinere Vereine, die dann kommen, oder? Also momentan ist so ein bisschen die Hierarchie, die übliche ist da, außer die beiden Vereine, aber die haben ja, ist ja bekannt, dass die nicht so gut in der Spur sind, beide, also FC Nantes und AG Auxerre. Oder wenn du zur zweiten Liga kommst, kannst du nicht damit rechnen, dass die erste Saison noch wieder oben bist. Dass da alles optimal läuft, oder? Also, die sind, glaube ich, irgendwie, ja, die haben da einen gewissen Realismus da, oder? Jetzt die Frage ist, ob sie sich dann können aus der Abstiegszone wieder befreien, oder? Ob das da wirklich passiert, ja oder nein?
Ja, aber trotzdem, wenn ich so die Tabelle anschaue, es hat ganz viele Traditionsclub, französische, die jetzt in der ersten Liga sind.
Wieder, ja, wieder.
Und trotzdem auch ein paar fehlen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Bordeaux. Fällt mir auf, dass die
nicht drin
sind.
Konkurs, oder?
Montpellier zum Beispiel, von denen, die man noch auch kennt, von den 80er Jahren.
Ja, die haben halt eine schlechte Saison gespielt und am Schluss sind sie dann abgestiegen. Also hat niemand damit gerechnet, ob es passiert hat.
Gut. Ja gut, Linus, ich würde sagen, die Ligatour haben wir hinter uns gebracht.
Genau.
5 Namen, 5 Geschichten.
Nächsten Abschnitt. Hä? Nächste Etappe. Wir haben immer wechselnde Rubriken. Und die letzte Zeit sind wir ein bisschen stabil mit den Rubriken. Ich würde gerne mal wieder 5 Namen, 5 Geschichten würde ich gerne machen. Und zwar das mal auf folgende Art und Weise. Ich nehme dir einen Namen und frage dir, was dir einfällt zu diesem Fußballspieler. Sind alles Fußballspieler, haben unterschiedliche Positionen. und was du persönlich mit dieser Person verbindest. Also du musst nicht unbedingt sagen, was du weißt, sondern welcher Moment dir in den Sinn kommt, wenn du an die Spieler denkst oder wenn du über sie nachdenkst. Ist das okay für dich?
Das ist okay, das klingt spannend. Revival von unserer alten Rubrik.
Genau, und das sind nicht Spieler aus unserer Jugendzeit, sondern ich habe mich mal auf dem Transfermarkt ich mich erkundigt, inspiriert durch den André Kramaric, der kommt noch auch dort vor, welches eigentlich die ältesten eingesetzten Spieler in der einzelnen Liga sind, in den Top 5 Liga. Und der André Kramaric ist der erste Name. Was fällt dir zum André Kramaric von der TSG Hoffenheim ein? Er ist übrigens 34.
34?
Ja.
Bei ihm kommt mir als erstes Sinn, dass er technisch sehr, sehr stark ist und dass er eigentlich für Hoffenheim überqualifiziert ist und trotzdem schon seit, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahre, aber gefühlte 10 Jahre schon bei Hoffenheim spielt.
Was ist deine besondere Qualität? Sorry, wenn ich dazwischen gehe. Was, du sagst technisch beschlagen. Was fällt dir auch auf bei ihm? Oder gibt es einen Moment, wo du beeindruckt bist von ihm?
Nein, jetzt im Moment nicht. Aber seine Goals sind oftmals technisch hochstehend. Das kommt mir in den Sinn. Ich sage jetzt mal, vielleicht typischerweise nach einem Doppelpass oder eben einen guten platzierten Schuss. Also bei ihm kommt wirklich seine Technik mir sofort in den Sinn. Aber jetzt nicht unbedingt ein spezielles Goal. Er hat sicher auch noch ein paar schöne Freistöße verwandelt. Aber so immer noch eigentlich ein Top-Spieler, trotz seiner 34, das absolut auch. Und eben sicher auch ein wichtiger Spieler, wieso dass diese Saison Hoffenheim so gut dran ist.
Genau, und mir fällt persönlich, ich gebe noch meinen Sams dazu kurz, mir fällt ein, wenn ich an ihn denke, dass er extrem viele geniale Goal geschossen hat, so vom 16er quasi links Unimecke oder rechts Unimecke. Sehr, sehr gutes Spielverständnis, wo man muss anstehen und auch dann, er läuft dann auch die Gassen runter quasi, oder? Er geht konsequent dann in Abschluss auch.
Was ist deine Erklärung, dass er nie bei einem besseren Verein als Hoffenheim gespielt hat?
Du, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach positives Feedback. Also hat er einen Verein gesucht, wo er stabil kann, konstant spielen kann. Und hat dann einfach, ich weiß es nicht, ich habe nie ein Interview mit ihm gesehen, wo er darüber geredet hat, warum er dort geblieben ist. Du ja auch nicht, in dem Fall.
Nein.
So wüsste ich es ja. dass der Verein ihm einfach immer gesagt hat, okay, wenn du Lohnerhöhung willst, dann geben wir dir die Lohnerhöhung. Und dass es für ihn Sinn gemacht hat, dass er die Bedeutung auch hat, oder? Innerhalb von dieser Mannschaft, dass er quasi nie Angst haben müssen haben, seine Position. Natürlich, jeder Spieler muss Angst haben, Position. Weil es ist immer ein zweiter hinten dran, wo die Kabel lösen, oder? Also, niemand ist unersetzlich. Aber es hat anscheinend gegeben, die ganzen Jahre. Und das ist auch etwas, oder? Und das ist ja früher noch normal gewesen, oder? Die Vereinstreue, oder? Also, ja, das, genau. Was er macht, ist ja etwas Normales wie früher.
Also das Gleiche ist mir aufgefallen beim Goalie, beim Baumann, der ist auch schon so lange bei Hoffenheim und er hat ja sicher das Potenzial, um, ich sage jetzt mal, noch eine Stufe Minimum weiter oben zu spielen bei einem Verein, ist aber auch schon sehr, sehr lange bei Hoffenheim.
Das ist so, ja. Und der Baumann, wenn du gerade darüber sprichst, das ist jetzt nicht einer von den fünf, wo ich erwähne, eigentlich grundsätzlich, der ist natürlich sehr junge Jahre dort angegangen und kommt vom SC Freiburg ursprünglich, oder, und ist dann zu Hoffenheim und es hat ihm anscheinend auch gepasst, wie sie mit ihm umgegangen sind, wie sie auf ihn gesetzt haben, oder? Es gibt ja dann manchmal so Konstellationen, wo das begünstigen, oder?
Genau, so wie es aussieht, mehrere Faktoren, die bei Hoffenheim die zwei Spieler dazu bewegt haben, immer wieder dort zu verlängern und nicht am Ruf des Geldes irgendwo anders hinzugehen.
Also, jetzt haben wir noch vier Spieler haben wir offen. Übrigens, ich wollte erwähnen, alle die vier Spieler haben in dieser Saison schon das Goal gemacht. Das sind alles alte Spieler. Der Jeremy Wardy, wir haben auch schon über ihn geredet. US Cremonese, 38, 9 Spiel, 4 Goal bereits in der Saison.
Genau.
Was verbindet dich mit Jeremy Ward? Ich glaube, du hast eine emotionale Verbindung zu ihm irgendwie.
Ja, weil ich mag mich erinnern an die super Saison von Leicester, wo sie überraschend Meister geworden sind, mit dem Ranieri als Trainer. Und in dieser Saison hat er ja ein riesen Goal geschossen. Das ist der Moment, wo mir immer gerade in den Sinn kommt. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es gegen Manchester City sogar war. Auf jeden Fall ein langer Ball auf den Wardy, der irgendwie gefühlte 30, 40 Meter vom Goal nimmt sie direkt und lupft sie quasi mit einem satten Schuss über den Goalie. Magst du das Goal erinnern?
Nein,
aber das ist der Moment, den ich mit ihm verbinde. Und wenn man Jamie Vardy diese schönsten Tore eingibt im YouTube, dann kommt man sicher auf das Goal. Was verbindest du mit dem Jamie Vardy?
Alles Mögliche, ehrlich gesagt.
Auch Bier?
Also, ja, alles Mögliche. Also, wie soll ich sagen? Ich auf Englisch insane im Moment, wie der einfach dann irgendwie noch irgendwo in welche Lücken hineinstoßt und dann noch Goal schießt. Also, aus allen Lagen. Also, unglaublich. Der hat so einen Instinkt, dass es einfach unglaublich ist.
Ich muss sagen, wenn du als Jamie Vardy mit 38 zu Cremonese wechselst, wo ein Aufsteiger ist, und dann in den ersten, was ist der, 9 Spiel 4 Goals schiessest, also das spricht
ja für ihn. Ja gut, er hat jetzt 2-1 Goal gemacht, oder? Wenn wir vielleicht noch einschränkend sagen, oder? Also, das ist...
Ja, trotzdem.
Ja. Also er ist auch Spieler für die Ewigkeit, oder? Wenn du überlegst, oder?
Sieht so aus.
Ja.
Sieht so aus, dass er noch 3-4 Jahre könnte spielen. Auf
gutem Niveau. Er hat ja Villa, er hat das perfekt eingefahren, hat der Villa am Gardasee, he? In Salo.
Ganz schön.
Und fährt er mit dem Auto nach Süden, aber nach Cremonese. Also clever kannst du gar nicht mehr sein.
Naja, schöne Gegend. Er hat einen schönen Arbeitsweg.
Ja, das hat er. Gut, nächste Spieler, und zwar. Ich weiß nicht, ob du den noch in Erinnerung hast. Er ist immer noch aktiv beim FC Sevilla. Sein Name ist Alexis Sanchez. Ex-chilenischer Nationalspieler. Mittlerweile eben, wie gesagt, 36. Hat 9 Spiele, 2 Goal. Das ist eigentlich auch erstaunlich, dass der immer noch so gut einnetzt.
Ja, ich mag mich erinnern. Ich sage jetzt mal, vor ungefähr 8, 9 Jahren war er noch bei Man United. Haben dort mal Spiele gesehen. Live gegen Brighton in einem FA Cup Halbfinale, ist es glaube ich sogar gewesen.
Ja.
Ja, mit ihm verbinde ich aber ehrlich gesagt nicht so viel. Bei Inter war er auch noch gewesen.
Ja, bei Arsenal ist er auch
gewesen. Bei Grüner ist er noch, bei Menu war, ist er noch relativ ein guter Stürmer gewesen. Und ja, eigentlich nicht mehr so viel mit ihm. Du?
Ja, aber bei Arsenal hat er, ich weiß nicht, wie viele Saisons gespielt. Ich verbinde sehr viel mit ihm. Und zwar, dass er situativ hat können, auf Abprall reagieren und die Dinge einfach reingemacht hat. Also, der hat auch er gewusst, wo er muss anlaufen. Er hat auch immer geschossen. Also, ist einer, der immer versucht hat, irgendwie. Die Winkel zu suchen, wo er irgendwie links oder rechts am Pfosten rein trifft. Also, mir ist immer aufgefallen, dass er durchsetzig stark ist und dann schießt. Und er schießt gezielt. Also, er ist ja nicht gross, er ist etwa 1,75, oder? Aber der hat immer gebucht. Der hat immer gebucht.
Ein präziser Schuss.
Hat er, ja, auf jeden Fall. Also, der hat auch im Getümmel, hat er immer gewusst, okay, jetzt schieße ich dort links oder rechts vorbei und dann geht es und schlägt sie ein, oder? Also es ist wirklich, der hat unglaubliche Fähigkeiten als Stürmer gehabt. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, nehme ich an, das hast du schon richtig erwähnt, oder? Ist nicht mehr so auf der Höhe wahrscheinlich im Vergleich zu früher. Aber früher hat er entscheidende Goals geschossen, entscheidendes Spiel. Genau. Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher für dich. Ich bleibe in England. Ich erwähne, und das ist jetzt wirklich, der ist jetzt wirklich erstaunlich, der James Milner. Spielt mittlerweile bei Brighton, beim Hürzeler, oder, als Trainer. Und hat in seinem höheren Alter von 39 Jahren hat er schon 7 Spiele gemacht und hat 1 Goal geschossen.
Er ist so ein bisschen Mittelfeldmotor, oder?
Ja. Er ist Allzweckwaffe, würde ich sagen.
Ja, genau. Und ich habe noch ein bisschen so eine Erinnerung, er ist auf eine Art wie ein Lieblingsspieler von Jürgen Klopp in Liverpool. Also eine riesen Maschine, ein riesen Laufpensum. Jetzt, ich glaube, noch recht einen guten Schuss, hätte ich jetzt noch gesagt.
Ja, hat er ja einen guten, sehr guten Schuss. Hat, ja.
Genau. Also, ich würde sagen, mehr als irgendeinen Moment verbinde ich mit ihm die Qualitäten in Zusammenhang mit Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool.
Und er ist ja nie verletzt, der Milner. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal länger ausgefallen ist. Das ist wie ein Dieselmotor. Der
Dieselmotor, wahrscheinlich gut auf sich achtet. Und genau, ist vielleicht kein Zufall, dass er noch mit 39 in Premier League spielen kann. Gerade im Mittelfeld, ja. Oder? Bei dem Tempo, wo ja in der Premier League doch eines der höchsten ist in Europa, sage ich jetzt einmal. Hut ab vor dem alten Mann.
Ja, aber deine Karriere muss doch jetzt mindestens etwa 22 Jahre sein, oder?
Ja, musst du das mal vorstellen. Ja,
ich erinnere als 17-Jähriger, ich glaube 17 oder 18-Jähriger, habe ich den glaube ich, schon gesehen.
Ja, der hat dich da quasi fast das Leben lang begleitet, Linus.
Das ist unglaublich, ey. Und das Lustige ist, aus welcher englischer Stadt kommt der?
Oh.
Weißt du was? Er kommt aus Leeds. Ja, er hat bei Leeds angefangen.
Ein spannender Fun Fact.
Genau, vielleicht kehrt er ja noch zurück in seinem letzten Profi-Jahr zu Leeds United, jetzt, wo sie in der obersten Liga spielen und Chance haben, oben zu bleiben. Who knows?
We will see, Linus.
Also, es gibt übrigens einen schönen Spruch mit ihm, über ihn. Nicht mit ihm, sondern über ihn. Und zwar, der James Milner wird als Wunschspieler von jedem Trainer bezeichnet.
Quasi der Traumschwiegersohn vom Fußball.
Und jetzt kommt das Beste, das ist die 24. Premier League-Saison.
24.
Ja! Er hat den Vertrag im Sommer verlängert bei Brighton, die 24. Saison. Wer hat das geschafft? Keiner.
Ja, wirklich, du. Ja, das ist aber krass. Ja, da musst du mega jung anfangen. Und musst
ja, dann ist das richtig im Kopf. Oder als 17-Jähriger, das habe ich noch im Kopf. Bei Leeds, genau.
Ja, so wirklich. Ja. Der hat nicht die Hälfte vom Leben Fußball gespielt, Premier League. Noch mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte.
Richtig, ja. Wahrscheinlich vergisst du dann aufzuhören, wo ich gerade einfach immer weiter bin.
Krass, der James Milner.
Und jetzt noch einer von meinen Lieblingsspielern, obwohl er sehr exzentrisch ist, hat 12 Spiele gemacht in der Saison, das heisst wahrscheinlich alles, oder vielleicht eine weniger als alle möglichen, und hat schon 5 Goal geschossen in der Meisterschaft. Achtung! Pierre-Emerick Aubameyang.
Der Ober, wo spielt der jetzt?
Ich sag's dir.
Marseille, oder? Marseille, genau. Ja, der Opa. Also da können wir in der Zeit bei Dortmund in Sinn, wo er wirklich spektakuläre Goal geschossen hat. Und es war nicht er, der Amig noch irgendeine Maske hinter dem Goalführer geholt hat.
Ja, Batman-Maske.
Ja, genau, Batman-Maske kommt mir jetzt gerade in Sinn. Also mit ihm verbinde ich... sicher Dortmunder Zeiten.
Ja.
Aber auch der unschöne Schluss, den er sich ja weggestreikt hat.
Das hat er nicht nur dort gemacht, gell?
Ja, das machen sie ja meistens so, machen sie es ja überall.
Ja, er ist eines von den Spezialisten.
Spezialist im Wegstreiken quasi. Wechsel erzwingen. Genau. Aber als Stürmer sicher ein Top-Mann.
Und zwar auch wegen seiner Technik, oder? Und Geschwindigkeit natürlich, den beiden.
Ja, ja, gute Kombination von diesen zwei Sachen.
Er ist eigentlich aber relativ stabil, also ist eigentlich noch erstaunlich, wie gut er technisch ist, wenn man ihn so würde
einfach sehen. Weil er gross ist, oder? Ist relativ gross, oder ja. Gut gross.
Ja. Genau, ja. Genau, genau. Und hast du den Eindruck, dass er eigentlich nicht so gute Fähigkeiten hat, aber der kann auf kleinstem Raum trippeln und so und Ball behaupten und aus der Luft den Ball nehmen, aus vollem Lauf und alles. Also der kann im Prinzip alles.
Immer noch ein Top-Stürmer, wie alt jetzt?
Eben, am Anfang, ich habe es gesagt, 36 ist er.
36,
und, ja. Genau, und ich erinnere mich noch gerne an Zeiten, wo der Götze und er zusammen gespielt haben. Das war ein Traumduo. Der Götze, der ihn bedient hat, damals in Böhlen.
Ja, der Götze als Zulieferer und er als Vollstrecker.
Genau.
Ja, das sind fünf Spannende vom Linus.
Und der Götze hat es nicht in die Liste geschafft, weißt du warum? Weil er noch zu jung ist.
Schon.
Der Götze wäre der Sechste gewesen, den ich noch auf der Liste hatte.
Ja gut, der Götze ist jetzt auch etwa 32, nicht, oder?
33 ist er.
33, ja.
Ja. Ist noch zu jung gewesen, aber jetzt haben wir 38, 36, 34, 36, 39 gehabt vom Alter her.
Also es fällt auf, man kann länger Fußball spielen als früher. Ich mag mich erinnern, in den 30er Jahren haben wirklich viel mit 80er Jahren hat man fast automatisch mit 30 aufgehört.
Ja, das stimmt, das fällt mir auch ein, genau.
Und jetzt mittlerweile, siehe Ronaldo, kannst du mit 40, wenn du gut auf den Körper geguckt hast, immer noch spielen.
Das ist so. Naja.
Schon werden wir wieder nostalgisch.
Genau, das wird aber nicht werden. Es geht immer weiter. Und früher war alles besser gewesen.
Ja, den Spruch haben wir schon länger nicht mehr gehört in unserem Podcast.
Schlussphase.
Genau, dann kommen wir zu den Wetten, würde ich sagen.
Ja, okay, kommen wir zu den Wetten. Ja, Linus, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe diese Woche recht zugeschlagen.
Du hast das Zielwasser gesoffen, wahrscheinlich vorher, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Von vier Spielen habe ich drei richtig.
Mega enttäuscht bin ich.
Bist du enttäuscht? Ich bin enttäuscht, dass niemand von uns zwei Tottenham gegen Fulham richtig vorausgesagt hat, aber sonst habe ich richtig gehabt, dass Atalanta in Frankfurt gewinnt, dass der FC Zürich das Heimderby für sich entscheidet und auch das Champions League-Spiel Arsenal-Bayern. Das heisst, zu dem 8-6, wo wir vor dieser Runde hatten, kommen jetzt 3 Punkte für mich. Dann sind wir bei 11-6.
Was ist eigentlich mit dem vierten Spiel jetzt?
Viertes Spiel ist eben Arsenal.
Beide falsch.
Habe ich eben richtig
gehabt. Ja, aber Moment. Und welches haben wir dann beide nicht richtig gehabt? Das weißt
du, habe ich Tottenham.
Ah, jetzt haben wir beide. Ich habe unentschieden tippt. Genau, stimmt.
Und deshalb ein 3-0. Oder mittlerweile der Zwischenstand von 11-6. Aber eben, komm, ich gebe dir diese Woche die Chance. Und ich will gerade starten mit dem ersten Spiel, das ich dir vorschlage. Und zwar ist das in der italienischen Liga. Am Wochenende haben wir Spiel. Ich möchte nur richtig sagen, wer die Heime hat.
Samstag,
7. Dezember, Napoli gegen Juventus.
Ja, Tipp 1.
Okay, der Lino sagt Tipp 1 und ich sage unentschieden. Obwohl ich glaube, hast du gut getippt.
Gut, dann schlage ich dir auch in der Serie A ein Spiel vor. Das ist Inter gegen Como.
Inter Como?
Ist das am Sonntag? Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht geschaut.
Sag ich dir gerade. Nein, das ist am Samstag um 6 Uhr. Und ich korrigiere, dafür ist der Napoli Juventus am Sonntag. Also Inter Como, ich kann mir es ja leisten. Komm, ich riskiere und sagen Gomo. Linus, hörst du mich?
Ja, ich höre dich, ja.
Ah, bist du so fest am Überlegen oder bist du so überrascht?
Nein, ich bin jetzt gerade abgelenkt im Sinn von, ich habe jetzt gedacht, was sagt er jetzt und habe schon über das nächste Spiel nachgedacht.
Aber eben musst du noch sagen, was du bei Inter Gomo nimmst, nachdem dass ich Gomo kann.
Ich sage Inter.
Gut. Dann bin ich wieder dran. Und zwar habe ich gedacht,
Premier League, oder?
Premier League.
Hast du schon mal angedeutet? So.
Liverpool gegen Sunderland.
Genau.
Was?
Nein, umgekehrt. Im Vorgespräch haben wir kurz das angetönt, dass ich das vorschlage und du dann sagst.
Okay,
wenn ich
von Sie, aber dann habe ich das.
Dass du musst sagen, ob Liverpool oder Sunderland. Dass das okay, dein Ding ist.
Dann müssen wir es aber. Das können wir nochmal rausschneiden nach Inter Gomo.
Ja, ja.
Genau. Okay. Ich habe sie bei dem Fall nicht markiert, darum sehe ich es jetzt nicht. Premier League.
Schon Mittwoch das Spiel, ja. Schon Mittwoch.
Also Mittwoch?
Den Mittwoch. Ja, ist es Mittwochspiel. Unter der Woche.
Okay, Wednesday haben wir in der Premier League. Welches war es? Weißt du noch? Hast du... Oder ist vielleicht eins vom Samstag gewesen?
Das zweite Spiel meinst
du? Ah. Und ich jetzt müsste
sagen. Erste. Wir sagen genau, am Samstag, da müssen wir auf den ersten Spieltag gehen. Ja, also das heisst, ich mache es schnell auf da bei mir. Am ersten Spieltag haben wir gesagt.
Gibt es Sunderland?
Wir haben ja nicht zweimal Sunderland, oder?
Also komm, dann nehme ich eins aus der Bundesliga, den ich gut finde.
Ja, mach du das, kein Problem.
Also, nachdem dass wir jetzt ja zwei Spiele, jetzt bin ich wieder dran. Ich würde eins aus der Bundesliga nehmen, Linus. Und zwar am Samstag, 15:30 Uhr, Spiel Heidenheim gegen Freiburg.
Klarer Auswärtssieg für Freiburg.
Unentschieden.
Ja, das finde ich guter Tipp, das könnte auch noch passieren.
Und dann darfst du jetzt noch das letzte Spiel vorschlagen, Linus.
Haben wir jetzt Liverpool Sunderland haben wir noch nicht gesagt, ja? In dem Fall, das ist das, was ich vorschlage am Mittwoch.
Oh, das ist jetzt aber auch ein bisschen schwieriges. Wo man, früher hat man einfach Liverpool gesagt. Und
ja.
Ich sage auch Liverpool.
Und dann sage ich X unentschieden.
Okay. Linus, das habe ich alles so eingegeben. Mal schauen. Irgendetwas sagt mir, dass du jetzt ein bisschen aufholst.
Ja, also wenn man so auf die Spiele schaut, gibt es gewisse Unsicherheiten. Also sagen wir mal, die Varianz ist relativ hoch, aber es könnte auf die Seite fallen, wo ich tippe. Sagen wir es mal so, tendenziell. Aber ich habe jetzt so viel erlebt jetzt die Saison, dass meine Tipps überhaupt nicht getroffen sind, dass ich das nochmal mit Vorsicht geniesse. Wenn ich 3-1 Punkte mache da jetzt, dann wäre ich schon mega glücklich.
Okay. Wir werden es gesehen, wir haben ja schon angedeutet, dass eben diese Woche auch unter der Woche einige Spiele sind. Coppa Italia ist, Premier League ist eine Runde unter der Woche, plus noch eben das Spiel am Wochenende. Also von dem her, der Fußball lässt uns nicht allein. Und wir bleiben dran, gell, Linus?
Auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch noch eine gute Woche und bis demnächst.
Ja, allen eine gute Woche, bis bald. Tschüss miteinander.